ARD.
Bücher in Asche findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich habe die Brandnacht zuerst als Geruch wahrgenommen und dann dachte ich, Gott, mit der Lüftung von der Buchhandlung ist irgendwas nicht in Ordnung. Mach mal schneller.
Wir hörten Feuerwehr, fuhr nah an uns vorbei. Erst einmal, dann nochmal. Zuerst haben wir uns geärgert, weil das schöne Kammermusikkonzert gestört wurde.
Das Telefon klingelt, ich gucke drauf und sehe Dr. Post und sage, wo brennt es? Weil Dr. Post ruft nicht in der Nacht, wenn was ist, außer man hat eine Wasserhavarie oder sowas. Und er sagt, die Herzogin.
Mein Mann war zu Hause in der Brandnacht und hat gesagt, kannst du eh nicht hingehen, kannst du nichts machen. Und ich war aber weg wie der Blitz.
Vor so einer Bibliothek zu stehen und das Gefühl zu haben, du kannst jetzt nichts mehr tun. Alles brennt jetzt von oben bis unten herunter.
Ich sagte damals, unsere Herzogin brennt. So, und wenn das Haus brennt, dann brennt auch der Herz dieser Stadt.
Und es war mir sofort klar, dass das eine unglaubliche Katastrophe werden kann.
Am Abend des 2. September 2004 brennt die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Die Rauchwolke ist an diesem Donnerstag in der ganzen Stadt zu sehen. Mehr als 50.000 unschätzbar wertvolle Bücher verbrennen, mehr als doppelt so viele werden beschädigt. Viele Menschen in Weimar wissen heute noch, wo sie in der Brandnacht waren und wie sie davon erfahren haben. Der Brand hat sich ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben. Aber nicht nur als eine Tragödie, sondern auch als ein Ereignis, das die Menschen zusammengeschweißt hat. Das gezeigt hat, was Menschen leisten können, wenn sie zusammen anpacken. Ich heiße Romina Nikolic. Ich bin Lyrikerin und Kulturvermittlerin, vor allem in der Literaturlandschaft in Thüringen.
Und ich bin Tino Daimann. Ich bin Journalist und bespreche seit 15 Jahren Bücher für MDR Kultur.
Und gemeinsam sind wir die Hosts von Bücher in Asche, der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek. Ein Podcast von MDR Kultur und Goodpoint Podcasts.
In 5 Episoden erzählen wir euch die Geschichte des größten Bibliotheksbrands der deutschen Nachkriegszeit und wie es dazu kommen konnte.
Und wir erzählen euch von Menschen, die alles daran gesetzt haben, die Bibliothek und ihre Bestände zu retten. Die Bücher und Kunstwerke aus dem brennenden Gebäude geholt haben. Die Millionen von verkohlten Buchseiten identifiziert haben, um wichtige Kulturschätze wiederzufinden. Die aus Liebe zu Büchern, zu Kultur, das Unmögliche geschafft haben.
Ihre Geschichten zeigen, was Menschen, egal wie unterschiedlich sie sind, schaffen können, wenn sie zusammen anpacken und das tun, was getan werden muss.
Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal als Schülerin die Bibliothek der Herzogin Anna Amalia in Weimar besucht habe. Das war so um die 2000er-Wende und damals konnte man den Rokokosaal nicht betreten, nur reinschauen. Und ich stand da wie vor einem Gemälde und staunte einfach nur. Der Raum mit den vielen Regalen voller historischer Bücher, das hatte etwas Magisches. Und vor allem für mich als kleinen Büchernerd, der jede freie Minute mit Lesen verbracht hatte und eigentlich bisher aber nur die Dorfbibliothek aus meinem Heimatort kannte. Ich hatte eine ganz tolle Deutschlehrerin und die hat mich mit ihrer Faszination für Weimar angesteckt. Für mich im kleinen ländlichen Schönbrunn war Weimar deshalb wirklich ein richtiger Sehnsuchtsort.
Und ich habe 2004 angefangen zu studieren, unter anderem Anglistik und Geschichte. Und ich weiß noch, wie ich die ersten Male in der Leipziger Universitätsbibliothek unterwegs war. Manchmal hatte ich eine Lektüreliste dabei und wollte gezielt ein Buch finden. Oft waren das aber auch Erkundungsreisen. Ich bin zwischen den Bücherregalen unterwegs gewesen, habe nichts Bestimmtes gesucht und auch auf diese Weise die Welt der Literatur für mich entdeckt. Dass genau in dieser Entdeckungszeit die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Flammen stand, das ist natürlich Zufall. Aber dadurch wurde mir die Bedeutung von Bibliotheken nochmal ganz anders bewusst.
Ich war 2004 gerade dabei, nach Jena zu ziehen und mein Studium zu beginnen. Und ich weiß noch, als ich von dem Brand erfahren habe, habe ich zuerst gedacht, das kann nicht sein, dass so etwas möglich ist. Man denkt ja immer, dass gerade bei diesen hochrangigen Kultureinrichtungen besondere Sicherheitsmaßnahmen bestehen. Die Bibliothek war ja noch nicht lange Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Aber als mir dann klar wurde, dass das wirklich gerade passiert ist, war ich schockiert.
Vor einem Jahr habe ich angefangen, für diesen Podcast zu recherchieren. Dabei habe ich immer wieder über dieses unglaubliche Engagement der Menschen gestaunt, die damals mit angepackt haben. Denn auch wenn Zehntausende wertvolle Bücher verbrannt sind, es konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Unglaublich viele Bücher sind gerettet worden. Da kam bei mir ganz schnell der Heldenbegriff auf. Das liegt vielleicht auch am Literaturwissenschaftler in mir. Wir haben für diesen Podcast viele Menschen in Weimar getroffen, die in der Nacht dabei waren und mit angepackt haben. Wir haben auch sie darauf angesprochen, ob sie sich als HeldInnen sehen. Im Podcast lernt ihr sie nach und nach kennen.
Und wen ruft man bei einem Brand zuerst? Genau, die Feuerwehr. Wir treffen deshalb als erstes den Feuerwehrmann Ralf Seber. Und da geht's. Der gebürtige Weimarer scheint stadtbekannt zu sein. Zumindest begrüßen ihn Passanten, während er uns zum Ort des Brandes führt.
Guten Tag, ihr Lieben.
Moin.
Moin.
Gemeinsam laufen wir in Richtung Platz der Demokratie. Ein weitläufiger Platz mit Kopfsteinpflaster. Von weitem schon zu sehen, eine Reiterstatue mit Lorbeerkranz in der Mitte und rundherum historische Gebäude.
Auf einer Seite öffnet sich der Platz zum Ilmpark und direkt dort steht sie, die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Eine beige Fassade mit kleinen weißen Stuckverzierungen.
Hallo!
Ralf Seber, das ist ein großer, schlanker Mann mit kurzem grauen Haar und Oberlippenbart.
Ein offener, gesprächiger Typ.
Seit 1974 ist er bei der Feuerwehr.
Wie das im Leben manchmal so ist. Es gibt so Zufälle. Der Nachbarsjunge war bei der Freiwilligen Feuerwehr, hat gesagt, Ralf, willst du nicht mal mitkommen und so. Und da bin ich mit hin. Und als ich das erste Mal in so einem Auto gesessen habe, wusste ich, das wird meins.
Und das ist es bis heute geblieben. Feuerwehrmann ist Ralf Seber eigentlich rund um die Uhr. Ob im Urlaub, auf dem Kreuzfahrtschiff, wo er immer erst mal den Brandschutz im Blick hat, oder auch zu Festlichkeiten.
Das Ereignis sucht sich den Bürger aus. Und das war bei mir immer der Fall. Selbst zu meinem 60. Geburtstag habe ich meinen Geburtstag abgebrochen mit 100 Leuten und habe, weil es nicht anders ging, ein Feuer in meiner Gemeinde mit unterstützend bekämpft.
In der Brandnacht der Bibliothek, da war er als Einsatzleiter als einer der Ersten zur Stelle. Sein Arbeitstag läuft am 2. September 2004 eigentlich ganz gewöhnlich ab.
Zumindest vorerst.
Seit dem frühen Morgen ist er auf den Beinen. Seine kleine Wachabteilung ist an diesem Tag im 24-Stunden-Dienst. Geräte werden geprüft, Einsätze geübt, abends die gewohnte Volleyballrunde. Das ist Seber nämlich besonders wichtig.
Das ist einfach ein verbindendes Element. Sie müssen sich vorstellen, so eine Feuerwache, sie sind manchmal öfter mit den Kollegen zusammen als mit ihrer Ehefrau. Ja? Und da muss das auch funktionieren.
Nach dem Mannschaftsspiel geht's zu Tisch. Mal gibt's eine Stulle auf die Hand, manchmal auch etwas Warmes.
Da war an dem Abend nicht. Da war das so eine ganz klassische Geschichte, weil der Tag schon ziemlich lang war. Da hat man dann auch abends keine Lust mehr, sich noch hinzustellen, ewig was zu kochen.
Bisher hört sich eigentlich alles noch relativ entspannt an.
Ja, aber beim Abendbrot ändert sich das. 20.25 Uhr. In der Bibliothek löst die Brandmeldeanlage einen Alarm aus und der kommt in der Leitstelle an. Der Löschzug fährt los.
Und ich betone immer wieder, die Feuerwehr fährt nicht gucken, auch wenn vielmals diese Brandmeldeanlagen eine Fehlauslösung haben. Wir nehmen das immer ernst.
Auch in der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek sind Fehlalarme keine Seltenheit. Erst ein paar Tage zuvor wurde einer ausgelöst.
Das war ja an dem Tag nicht der Fall, weil schon auf der Hälfte der Strecke habe ich ja gesehen, dass aus dem Gebäude Flammen schlagen.
Kleine Flammen aus den oberen Fenstern des Dachstuhls.
Und da fängt das an, ganz anders zu arbeiten im Kopf. Was Sie sofort überlegen tue ich das gar nicht, ich habe das angewiesen. Ich brauche hier weitere Kräfte und Mittel, ja, und nicht zu knapp, weil ich ja wusste, wie das Gebäude sich im Brandfall entwickeln wird.
Wenn man Ralf Seber so zuhört, wird einem klar, da spricht ein routinierter Feuerwehrmann. Manchmal wirkt es fast wie aus dem Protokoll vorgelesen. Auf jeden Fall kennt Ralf Seber die Abläufe in- und auswendig.
Wenn Sie also sehen, dass Flammen aus dem Dach schlagen, wissen Sie, dass also die Wahrscheinlichkeit ist, das Feuer in der Anfangsphase bekämpfen zu können, mit einem guten Erfolg schlechter sind.
Ralf Seber kennt die Räumlichkeiten der Bibliothek. Regelmäßig finden dort Begehungen statt, damit das Feuerwehrpersonal den Ort kennenlernt. Wie ist das Gebäude aufgebaut? Wo kommt das Wasser her? Wie gelange ich an das Haus? Doch nicht alles ist vorhersehbar, so wie die große Baustelle vor dem Gebäude.
Am Platz der Demokratie entsteht damals ein Tiefmagazin. Lagerfläche für die stets wachsende Büchersammlung. Unterirdisch verbindet es das Gebäude am Park mit den anderen zwei Gebäuden, die am Platz gegenüber liegen und auch zur Bibliothek gehören.
Das war ja kurz vor der Fertigstellung, sodass die Anfahrt für uns in dem östlichen Bereich, also von der Parkseite der Herzogin Anna Maja, folgen musste.
Es ist ja was anderes, wenn man zu einem Scheunenbrand irgendwie Richtung Großraumstädt gerufen wird, als wenn man dann sieht, okay, das ist jetzt der Standort von der Herzogin Anna Amalie Bibliothek. Gibt es da so einen Moment, wo man denkt, okay, das ist jetzt eine andere Hausnummer?
Den gibt es eindeutig. Also man sagt schon, so ein Scheiß jetzt. Ich sage das auch mal so salopp, so ein Scheiß. Aber es spult sofort eine Ablaufgeschichte im Kopf ab. Welche Maßnahmen sind sofort einzuleiten? Ja, wer kann dich unterstützen? Es gibt ja einen Sicherheitsdienst vor Ort, der gegebenenfalls die Zutrittskontrolle gewährleistet, dass ich da nicht noch einen abstellen muss. Und bei mir geht der Puls runter. Ich konzentriere mich völlig auf die Aufgabe.
Die Bibliothek hat damals donnerstags immer länger geöffnet. Sie schließt um 20.30 Uhr, kurz nachdem der Alarm losgeht. Einige Mitarbeitende sind also noch im Haus.
Andere, wie Lothar Liebermann, haben schon Dienstschluss. 2004 arbeitet er noch an der Besucherinformation der Klassikstiftung Weimar. Sie umfasst verschiedene Kultur- und Forschungseinrichtungen, darunter auch die Bibliothek.
Noch bevor Liebermann vom Brand erfährt, ist seine Stimmung angespannt. Sparmaßnahmen und Umstrukturierungen sorgen für Unmut in der Belegschaft.
Ich hatte mir abends dann noch eine Flasche Wein aufgemacht, weil das war ein stressiger Tag gerade. Mit dieser Entlassungswelle, das war schon problematisch. Und ich hatte gerade den ersten Schluck getrunken und da hat das Telefon geklingelt.
Sein Schwager ist dran. Er wohnt nur wenige Meter von der Bibliothek entfernt.
Mensch, bei euch aus der Bibliothek kommt Qualm raus. Ich glaube, das brennt.
Er eilt also zur Bibliothek. Da kommt gleich ein Kollege auf ihn zu.
Was guckst du denn so? Komm mit. Und dann sind wir hier hochgerannt.
Wir müssen da mal kurz sortieren. Von außen sieht man schon, es brennt oben, unterm Dach. Der Rokokosaal, das Herzstück der Bibliothek, ist mitten im Gebäude. Der Saal hat zwei Galerien. Darüber liegt der Dachstuhl und da oben brennt es.
Die zwei Männer rennen also zuerst so weit nach oben, wie sie kommen. Über das Steintreppenhaus gelangen sie in die zweite Galerie des Rokokosaals. In den Regalen Reihen von wertvollen Büchern. Feuerwehrmänner versuchen dort bereits, das Feuer im Dachstuhl unter Kontrolle zu bekommen.
Und wir haben dann mit einer Krankentrage erstmal ganz viele Bücher auf diese Krankentrage einfach drauf geschüttet und sind runter ans Treppenhaus, haben die abgekippt, die Trage, und dann immer weiter.
Etwa zeitgleich erfährt ein weiterer Mitarbeiter vom Brand, der Buchrestaurator Matthias Hageböck.
Ich war gerade zu Hause angekommen, Feierabend. Und wirklich, es war wirklich der Moment, wo ich gerade wirklich ganz klassisch. Beine hoch, Fernseher an, Bierpulle auf. So, wirklich. Also passiert bei mir nicht jeden Abend, aber an dem schon.
Auf der Terrasse eines Cafés erinnert sich Hageböck an den Abend im September 2004. Er wohnt nicht weit von der Bibliothek entfernt und macht sich sofort auf den Weg. Dort angekommen, trifft er auf einen Feuerwehrmann, den er vom Basketball kennt.
Dann sah er mich und dann hat er gesagt, Matthias, willst du nicht mit in den Saal kommen und bei der Bergung helfen? Er hatte sich vorgestellt, dass ich reingehen kann und sagen, das ist Goethe, das ist Schiller, das ist Herder, das ist Wieland, einpacken, raus, das Wichtigste ist jetzt erledigt.
So einfach ist das aber leider nicht. Denn im Prinzip ist alles da drin unglaublich wertvoll und wichtig.
Matthias Hageböck geht also jetzt von unten in den berühmten Rokokosaal. Von da kann man durch eine Öffnung im Boden der zweiten Galerie hoch an die Decke gucken. Auf ein Deckengemälde. Ein nackter Engel mit blonden Locken in erhabener Pose. Seine Hüfte umspielt von einem Seidentuch.
Und dann sieht man ja immer oben durch dieses Oval diesen Genius des Ruhms. Und da sah ich zuerst nur Qualm und später das pure Feuer.
Während es oben brennt und qualmt, kann man das unterste Geschoss des Rokokosaals noch betreten. Hageböck öffnet die Fenster im Saal, damit die HelferInnen weiter genug Luft bekommen.
Und das Feuer hat sich dann über das Oval den Sauerstoff gezogen. Das kam mit einem richtig pfeifenden Geräusch. Sie dachten, sie gucken in den Eingang der Hölle. Also diese Geräuschkulisse kann ich auch gar nicht nachmachen. Also das können Sie sich nicht vorstellen. Unglaublich laut. Ich habe alles in Zeitlupe in Erinnerung. Es ging wahrscheinlich schneller, wie dann so ganze Regale auf die Kante von dieser Brüstung schlugen. Die Bücher auswarfen. Und dann einzelne Seiten brennend und sich drehend von oben runterflogen.
Uff, das ist echt unvorstellbar.
Und für ihn muss der Anblick besonders schmerzvoll sein, denn er arbeitet schon seit 1992 in der Bibliothek, und zwar als Restaurator.
Also er ist dafür zuständig, dass die Bücher heile bleiben.
Ich kenne ja den Saal so quasi als heilige Halle, auch als, nicht nur als Bücherschatztruhe, sondern eben auch als, ja, als Gedenkstätte für Goethe vor allen Dingen, Schiller und so weiter.
Wir bauen sehr oft um und auch die farbliche Neugestaltung, gerade bei einer Ausstellung wie der jetzigen von Martin Fink, wo es auch um Architektur, um Erscheinungsformen utopischer Städte geht, da macht das Sinn, immer mal umzustreichen. Und das tun wir halt gerade, deswegen bin ich heute befleckt.
Wir würden dich gerne als Farbtupfer im Programm bezeichnen, aber es sieht...
Das sind nur Schwarz-Weiß-Tupfer heute. Genau, Schwarz und Weiß.
Stimmt. Ich kann das tatsächlich bestätigen, ich habe dich auch schon öfter in Farbtupfern gesehen. Gesprenkelt in diversesten Farben.
Wir sitzen in einem kleinen Büro der Weimarer ACC-Galerie, während im Vorraum gerade eine neue Ausstellung aufgebaut wird. Mit uns der Leiter Frank Motz und die Kuratorin Ulrike Mönnig und unsere Kollegin Duna Rageb. Sie ist Autorin dieser Folge und hat mit uns viele Menschen für diesen Podcast getroffen.
Sie ist erstmal neugierig auf Franks T-Shirt.
Und darf ich noch wissen, was das auf dem T-Shirt ist? Zur Beschreibung vielleicht?
Das habe ich von einem israelischen Künstler geschenkt bekommen. Das ist irgendwie... Das ist ein hebräisches Alphabet und jeder Buchstabe hat einen lustigen Gimmick, einen lustigen kleinen Comic.
Das Oberteil stammt vom Künstler Yochai Avrahami. Den hat das ACC vor einigen Jahren als Atelierstipendiaten nach Weimar eingeladen.
Das ACC entstand kurz vor der Wende als unabhängiges autonomes Kulturzentrum. Kultur und Zentrum mit C.
Daher stammt auch der Name ACC. Und nicht, wie es mir die ganze Zeit auf der Zunge lag, vom Hustenlöser.
Für mich ist die ACC-Galerie jedenfalls ein bisschen wie mein Wohnzimmer in Weimar. Frank und Ulrike kenne ich schon länger und ich habe mit ihnen schon selbst Lesereien organisiert.
Ich habe den Ort bei unseren Aufnahmen nochmal neu für mich entdeckt. Ich saß nur vor ein paar Jahren mal im Café, das zur Galerie gehört.
Viele verbinden mit Weimar natürlich zunächst immer das weltberühmte Viergestirn.
Also die Dichter und Denker Herder, Wieland, Schiller und Goethe.
Ja, die stehen natürlich meistens im Rampenlicht.
Wie seht ihr euch jetzt im Verhältnis zu dieser Hochkultur, die uns umgibt seit Tagen? Als Ergänzung?
Nein, wir gehören da dazu.
Auf jeden Fall.
Zur Hochkultur.
Ach, ich mag die Unterscheidung eigentlich immer nicht, aber sie wird halt ständig gemacht und wir müssen da irgendwie mitspielen, aber eigentlich möchte ich das so ein bisschen perforieren. Zumal das Publikum das gleichermaßen schätzt. Also das sind die gleichen Menschen, die das eine wie das andere wertschätzen können.
Witzig ist, dass ich den Privaten gar nicht so irre sehe. Aber wenn dir ständig Goethe, Schiller, Herder, Wieland um die Ohren geschoben werden, komischerweise taucht dieser Begriff wieder auf.
Naja, und Goethe haben wir ja auch anzubieten im Haus. Das wird
geschickt ab.
Wieso abgelenkt? Das war ja die Frage. Eigentlich kommt man wegen Goethe nach Weimar. Das heißt, die Leute kommen auch mit dem Baedeker in der Hand zu uns und fragen nach dem Goethe-Ofen. Also das gibt's auch, weil Goethe seine erste Weimarer Wohnung hier im Hause hatte von 1776 bis 77. Das heißt, wir sind eigentlich so eine Art Anrainer, Appendix-Wurmfortsatz von der Klassikstiftung.
Okay, also wir haben es gehört. So eine Unterscheidung in Hochkultur und Subkultur, die ist eigentlich nicht relevant. Das ACC sieht sich als Teil der großen Kulturlandschaft in Weimar.
Und dass dort im Haus mal Goethe gewohnt hat, steht auch draußen groß dran.
Und 20 Jahre später hat er dann direkt gegenüber gearbeitet, in der Herzoglichen Bibliothek. Dort hatte Johann Wolfgang von Goethe mehr als 30 Jahre die Oberaufsicht inne.
Deshalb steht auch jetzt noch eine große Büste von ihm im Rokokosaal. In der Brandnacht blickt Matthias Hageböck auf das Schwergewicht aus Marmor, während von oben verkohlte Buchseiten herabregnen.
Vor seinem Gesicht dieses brennende Blatt, so. Und ich, wie gesagt, Schock, surreal. Und ich so dachte, ja, wieso kann der so ruhig bleiben? Angesichts dieser Katastrophe.
Unweit steht eine kleinere, weiße Büste von Christoph Martin Wieland. Abgebildet ist er mit einer Kopfbedeckung, einem Samtkäppchen.
Und über ihm war in dem Parkettboden so ein kleines Astloch. Da kam das Löschwasser wie so ein Gartenschlauch dicker Strahl runter und landete genau mittig auf seinem Käppi. Und dann stand um die Wielandbüste rum so ungefähr einen halben Meter ein kreisrunder Springbrunnen, der während der ganzen Zeit, wo wir da in der Bibliothek waren, aktiv war.
Von oben fallen Holzstücke und Schutt. Das Löschwasser fließt herunter. Und auch das ist eine Gefahr für die Bücher.
Matthias Hageböck und seine KollegInnen müssen in dieser brenzlichen Situation also entscheiden, welches Buch ist besonders in Gefahr. Sei es durch den herabfallenden Schutt, durch das Feuer oder durch die immer größer werdenden Wassermengen, die von oben kommen.
Im steinernen Treppenhaus außerhalb des Rokokosaals bildet sich eine kleine Menschenkette. Doch hier und da stockt es. Ein Feuerwehrmann kann mit seinen nassen Handschuhen die Bücher nur schwer greifen. Und einige sind unsicher, wie sie die Bücher behandeln sollen.
Waren das zwei ältere Damen, die dort die Bücher annahmen und haben die dann da ganz vorsichtig platziert, als wenn sie gerade eine Ausstellung aufbauen. Da habe ich denen gesagt, hören Sie zu, ich bin hier der leitende Restaurator und hier ist ein Holzdeckelband aus dem 16. Jahrhundert, den habe ich mitgebracht und den schmeißen Sie folgendermaßen auf den Haufen und habe den da drauf geknallt. Selbst wenn jetzt der Deckel abgeflogen wäre, immer noch besser als nass oder verbrannt. Also alles, was kommt, einfach drauf schmeißen auf den Haufen, ganz schnell. Schnell, wir müssen Masse machen.
Also uns war das erstmal egal, wir haben die alle nur geschüttet. Da ist sicherlich das ein oder andere Buch eventuell beschädigt worden.
Also auch sein Kollege Lothar Liebermann sagt, keine Zeit zum zimperlich sein.
Das Feuer breitet sich weiter aus. Bald schon dürfen sie nicht mehr hoch auf die zweite Galerie.
Da standen noch verschiedene Modelle und Bilder, das haben wir nicht mehr geschafft, die abzuhängen, weil das Feuer dann schon in dem hinteren Bereich war. Ja.
Tausende Bücher können in dieser Anfangsphase noch relativ unbeschadet geborgen werden. Aber das Feuer und das Löschwasser breiten sich immer weiter aus.
Die Nachricht vom Brand hat sich währenddessen rumgesprochen. Der Platz der Demokratie füllt sich mit immer mehr Menschen.
Die Leute standen davor, man sah die Funken fliegen vor diesem dunklen Himmel. Und dann auch irgendwann sah man die ersten Flammen. Und was ich nie vergessen werde, dass viele Leute wirklich weinten.
Das ist Ulrike Müller. Wir treffen sie 20 Jahre nach dem Brand. Die Frau mit grauem Kurzhaarschnitt und Brille begrüßt uns in ihrem Arbeitszimmer.
Oh, die Katze schläft. Schön.
Die Telefone habe ich
alle in die Küche geschmissen. Ich hoffe, es klingelt dann hier auch wirklich nicht.
Ein erster Blick auf die vollen Bücherregale verrät schon einiges über die Musikerin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Ulrike Müller. Neben Notensammlungen, Namen wie Christa Wolf oder Ingeborg Bachmann, entdeckt man das ein oder andere Buch, das sie selbst über berühmte Frauen geschrieben hat. Eines davon hat sogar ein Porträt von Anna Amalia auf dem Cover. Mit Hochsteckfrisur, blauem Kleid und Nerz.
Da geht's um Frauen, die hauptsächlich in Weimar und Thüringen gewirkt haben.
Dazu zählt auch die Herzogin.
Dass sich die kleine Stadt Weimar mit Personen wie Goethe zum Kulturzentrum entwickeln konnte, das hat viel mit ihr zu tun.
Sie ist schlicht die Wegbereiterin der Weimarer Klassik. Als Regentin und alleinerziehende Mutter holte sie Wieland nach Weimar, um ihren ältesten Sohn Karl August zu unterrichten.
Das ist übrigens der Reiter mit dem Lorbeerkranz auf dem Platz der Demokratie.
Der zu seiner Zeit bereits berühmte Wieland zog wiederum andere Dichter an, etwa Goethe um 1775.
In dem Jahr übergab Anna Amalia die Regierungsgeschäfte an ihren Sohn. Die große Förderin von Wissenschaft und Kunst konnte sich nun voll und ganz ihren Interessen widmen. Musik, Kunst, Literatur. Ihre Residenz wurde zum geistig-kulturellen Treffpunkt.
Sie hat nämlich das bürgerliche Singspiel gefördert für eine Fürstin, also sie war völlig Merkwürdiges. Und das hat sie nicht nur gemacht, weil die italienische Oper so teuer war, dass man sich die Solisten gar nicht leisten konnte, sondern weil sie auch Lust drauf hatte auf so eine einfache, lebendige Bühnenarbeit.
Sie hat sich also sehr für die Kultur eingesetzt und selbst kreativ gearbeitet. Gleichzeitig war ihr Gestaltungsspielraum begrenzt.
Und es ist ja schon dramatisch, also sie sollte dann als Laien sogar eigentlich die Leitung des Theaters bekommen, also die ideelle künstlerische Leitung. Und das wurde dann aber abgelehnt. Die Frauen waren ja doch so dilettantisch. Und Frauen wurden dann auch noch zu Konkurrentinnen von den Autoren, weil sie in dieser Zeit schon so emanzipatorische Ambitionen hatten. Und ich zitiere nur einmal Schiller im Briefwechsel mit Goethe. Ich muss mich doch wirklich wundern, wie unsere Weiber auf bloß dilettantischem Wege eine gewisse Schreibgeschicklichkeit sich zu verschaffen wissen, die der Kunst recht nahe kommt. Hat schon arrogante Züge.
Das macht mich schon wütend, als Frau, die selbst im Literaturbetrieb arbeitet, vor allem, weil wir bis heute um Gleichberechtigung ringen müssen. Tja, die Leitung des Hoftheaters bekam dann letztlich nicht Anna Amalia, sondern, dreimal dürft ihr raten, Goethe.
Am Abend des 2. September 2004, da hat Ulrike Müller eine Lesung in einer Weimarer Buchhandlung. Nur wenige Gehminuten von der Bibliothek entfernt.
Also ich habe die Brandnacht zuerst als Geruch wahrgenommen und dann dachte ich, Gott, mit der Lüftung von der Buchhandlung ist irgendwas nicht in Ordnung. Mach mal schneller.
Draußen auf der Straße vernimmt sie Stimmen, die von der brennenden Bibliothek berichten. Das muss sie mit eigenen Augen sehen. Sie geht los und trifft auf die Menschenmenge am Platz der Demokratie.
Die Leute standen davor, man sah die Funken fliegen vor diesem dunklen Himmel und dann auch irgendwann sah man die ersten Flammen. Und was ich nie vergessen werde, dass viele Leute wirklich weinten. Also das ist irgendwie so eine, die große Liebe auch zu so einem Ort. Das ist, als wenn jemand mit einem Stock auf eine Pflanze einschlägt, die geht kaputt. Also das ist eine Angreifbarkeit, Bücher brennen. Und da weiß man, da geht was unwiederbringlich verloren und ach, es sind ja nur Bücher. Nee, das ist mehr. Es ist ja auch Geschichte, es sind Schätze.
Ralf Seber bleibt wenig Zeit, über den Wert der Bücher nachzudenken. Er leitet die Löscharbeiten.
Über Drehleitern und Wenderohre werden 15.000 Liter Wasser aus der Ilm, das ist der kleine Fluss wenige Meter hinter der Bibliothek, ins Gebäude gepumpt.
In der Bibliothek sammelt sich ein Gemisch aus Gas, Dampf und Luft an. Dann kommt noch die richtige Menge an Sauerstoff dazu. Und das zusammen führt zur Durchzündung. Das heißt, der Brand breitet sich plötzlich explosionsartig aus.
Es ist etwa 21.15 Uhr. Schlagartig brennt das obere Stockwerk lichterloh. Flammen schießen aus dem Dach und wirbeln Buchseiten durch die Luft. Viele Leute, die bei der Rettung der Bücher mithelfen, befinden sich da noch im Gebäude. Das klingt für mich krass gefährlich.
Was ich immer abgewägt habe, ist, welche Gefahren entstehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man muss wirklich darauf achten, dass keinem der Kameradinnen und Kameraden was passiert. Wir haben ja also dann auch im Zuge der Bücherbergung MitarbeiterInnen in sicheren Bereichen eingeteilt.
Es ist ganz klar, was Vorrang hat.
Feuerwehrleute, die haben ja eine Priorität. Die heißt, als erstes retten wir Leben. Ja? Tier, Katze, Hund, Mensch. Das ist so. Das zweite ist Brandbekämpfung, ja, weil ohne die Brandbekämpfung rette ich gar nichts.
Der Schutz von Kulturgütern kommt erst an dritter Stelle, wenn es um den sogenannten Sachwertschutz geht.
Er darf also nicht Menschenleben riskieren, auch wenn es um noch so wichtige Kulturgüter geht. Klar, das leuchtet mir ein. Und das muss er in dieser Extremsituation in jedem Moment abwägen.
Es ist circa 21.45 Uhr. Der Dachstuhl und die obere Etage stehen immer noch in Flammen. Zwei Feuerwehrleute werden mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatzleiter der Weimarer Berufsfeuerwehr befürchtet, dass das Feuer in die unteren Ebenen des Rokokosaals eindringen könnte. Das ganze Haus könnte bald in Flammen stehen. Die Decke des dritten Stocks, da wo man durch die ovale Öffnung durchschauen kann, droht einzustürzen. Und immer noch versuchen drinnen Leute Bücher zu bergen. Seber muss handeln, wenn das Risiko zu hoch wird.
Und irgendwann, so nach einer guten Stunde, sagt er, alles klar, alle raus.
Außer der Feuerwehr darf jetzt keiner mehr rein. Und die soll den Brand bekämpfen, nicht Bücher retten. Hunderttausende Bücher und Kunstwerke sind gefangen in der brennenden Bibliothek.
Das war die erste Folge von Bücher in Asche. Der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek. Ich bin Tino Daimann.
Und ich bin Romina Nikolic. In der zweiten Folge erfahrt ihr, ob manche der bedeutenden Bücher doch noch gerettet werden konnten. Und wir blicken auf die Zeit vor dem Brand, die 90er Jahre, Systemwechsel und Umbruch in Weimar und in der Bibliothek.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter und klickt auf Abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst.
In der ARD-Audiothek könnt ihr schon jetzt alle 5 Folgen hören. Übrigens, der MDR hat auch eine Doku über den Brand gemacht. Die Bibliothek brennt. Darin kommen, wie hier im Podcast auch, zahlreiche Zeitzeugen zu Wort. Zu finden in der ARD-Mediathek. Und hier noch ein Tipp für euch. Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Da geht es um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben, wie die chinesische Kulturrevolution oder die Mondlandung. Aber auch um bahnbrechende Erfindungen wie die Geschichte von Kanalisation und Toiletten oder auch des künstlichen Lichts. Alles Geschichte erzählt, wie die Hieroglyphen entziffert wurden und ist Robin Hood auf der Spur. Hört doch mal rein in Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link stellen wir euch in die Shownotes.
Bücher in Asche. Der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek ist eine Produktion von MDR Kultur und Goodpoint Podcasts. Hosts Tino Dallmann und Romina Nikolic. Autorin Luna Rageb. Idee Tino Dallmann. Recherche Tino Dallmann und Luna Rageb. Redaktion MDR Olivia Gattermann und Marvin Stampke. Produktionsleitung und Redaktion Goodpoint Podcasts Eva Moorlang. Fact-Checking Grit Hasselmann. Schnitt und Sounddesign Tina Küchenmeister. Grafik Studio Zero Zero. Ton und Technik MDR Holger Klimchen und Christian Grund. Herstellungsleitung MDR Steffen Thier.